Ja, noch einmal guten Morgen. Heute geht es um den Heiligen Geist. Ein bisschen aus dem Pfingstgeschehen wurde uns eben schon vorgelesen. Jesus hat darauf schon vorher hingewiesen. Er hat seine Leute darüber informiert, dass da jemand kommen wird. Ich möchte uns einige Worte lesen aus dem 16. Kapitel des Johannesevangeliums. Letztes Jahr hatte ich das 14., heute sind wir schon zwei Kapitel weiter. Das 16. Kapitel des Johannesevangeliums, wo Jesus uns etwas über das sagt, was der Heilige Geist in deinem und meinem Leben tun wird und will. Ich lese uns aus Johannes 16, Abvers 5. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht, über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht mehr seht, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen. Sie hatten sich daran gewöhnt. Jesus war immer bei ihnen. Manchmal zog er sich zurück, er wollte seine Ruhe haben, mal alleine sein, und dann begann er auf einmal von seinem Abschied zu reden. Manches verstanden sie wahrscheinlich nicht, aber er meinte es wohl ernst, er würde gehen. Aber, stelle ich mir vor, fragten sich die Jünger, wie sollen wir das denn machen ohne unseren Rabbi Jesus? Er hatte ihnen doch immer alles gesagt, er hatte sie bei der Hand genommen und sie geführt. Ohne ihn würden sie das denn überhaupt hinbekommen? Und dann behauptet Jesus auch noch, es ist wirklich gut für euch, dass ich weggehe. Jeder Lernprozess hat das Ziel, dass man etwas kann. Zumindest bei den meisten Menschen, die lernen was, damit sie es dann wissen oder können. Das wird man aber nie lernen, wenn man sich immer auf den verlässt, der das besser kann. Manchmal dauert das sehr lange, bis man dann wirklich etwas lernt. Als vor, ich weiß gar nicht, Heike, wie lange das her ist, 15, 20 Jahren, meine Frau wegen einem Bandscheibenvorfall in die Reha musste, für 4 Wochen war ich 4 Wochen allein zu Hause. Ich habe zwar eine Menge Sachen zum Anziehen, aber in 4 Wochen sammelt sich dann doch sehr viel an. Mit der Waschmaschine kein Problem, aber bügeln. Das habe ich noch nie gemacht. Als ich Student war, habe ich das immer meiner Mama mitgenommen und die hat gebügelt. Und dann war ich ja verheiratet. Also musste ich jetzt ans Bügeln rangehen. Ich hatte schon oft zugeguckt, Bierchen getrunken, geguckt, wie Heike bügelt. Ja, aber jetzt musste ich das auf einmal selber machen. Und ich merkte, ich krieg's noch immer nicht, auch wenn das 15, 20 Jahre her sein dürfte, noch immer nicht so hin wie sie, aber ich pack das selber. Und das ist jetzt auch meine Aufgabe, dass ich meine Sachen selber bügle. Ist auch richtig so. Ja, aber ich hätte es nie gelernt, hätte sie nicht die Dreistigkeit besessen, mich einfach für 4 Wochen mal alleine zu lassen, wegen dieser Reha. So ist das. Man lernt, wenn man es selber macht. Ein guter Lehrer macht Schüler nicht abhängig von sich, sondern befähigt sie dazu, eigenständig zu denken und zu handeln. Das beinhaltet auch die Option, dass Mama was falsch macht. Das macht ja der Lehrer auch. Ich habe ja auch lange unterrichtet und ich weiß, was ich alles falsch gemacht habe und manchmal auch falsch gesagt habe. Das erwähne ich jetzt lieber nicht. Manches werden die Schüler dann auch anders machen, weil es ihrer Persönlichkeit mehr entspricht. Als Jesus mit seiner nicht ganz kleinen, das waren ja mehr als die 12, aber auch nicht riesigen Jüngerschar durch Israel zog, war er Mensch. Er war begrenzt. Und wir haben es gehört, als Kirche gestartet wurde, das haben wir gerade aus der Apostelgeschichte gehört, da war sie auf einmal direkt mit 3000 Jüngerinnen und Jünger Jesu besetzt. 3000 Leute. Was für eine logistische Aufgabe, wenn da nur einer wäre. Da konnte gar nicht jemand neben jedem stehen. Gottes Geist kann das in seinem unbegrenzten Wirken viel besser. 3000 Menschen begannen an Pfingsten Jesus zu vertrauen und wandten sich ihm zu. 3000 Menschen, die sich als öffentlichen Ausdruck ihres Glaubens, ihrer Lebensveränderung taufen ließen. 3000 Menschen, in denen an diesem Tag der Geist Gottes gleichzeitig zu wohnen begann. Das war etwas ganz anderes und ganz Neues. Jesus nimmt wahr, dass seine Jüngerinnen und Jünger begrenzt sind. Gottes Kirche ist etwas Übernatürliches. Das kann man nicht machen. So kommt er durch den Heiligen Geist auf ganz andere Art und Weise, als es bisher der Fall war, zu ihnen. So, dass er nicht mehr sicht- und greifbar neben ihnen ist. So, dass sie Entscheidungen treffen müssen. Nicht mehr nur einfach neben ihm hergehen und er hat den Plan. Wäre er noch da gewesen, ob sie dann wohl in die Welt hinausgezogen wären, um das Evangelium zu verkünden? Hätte Petrus dann wirklich die Pfingstpredigt gehalten oder hätte er gedacht, das kann Jesus ja besser? Auf einmal wurden da Kräfte freigesetzt, die sie sich vorher gar nicht zugetraut hatten. Petrus und Johannes widerstanden mutig dem Hohen Rat. Kommt rein, hier vorne sind noch Plätze. Als der von ihnen verlangte, nicht mehr in der Öffentlichkeit von Jesus zu reden. Stephanus bezeugte Jesus Christus standhaft und fröhlich, als er gesteinigt wurde, sah er Jesus zur Rechten Gottes sitzen. Das ging, weil Jesus nicht mehr sichtbar ständig bei ihm war. Den Jüngern Jesu ging es auch nicht immer gut. Sie wurden verfolgt, sie wurden umgebracht. Keine guten Umstände. Und trotzdem breitete sich christliche Kirche aus. Sie hatten begriffen, Gott will sein Reich nicht ohne uns bauen. Mit uns gemeinsam will er das tun. Er zieht sich nicht zurück. Er kommt durch den Heiligen Geist, er lässt uns nicht allein, aber er möchte mit uns gemeinsam in dieser Welt seine Liebe ausbreiten. Jesus nennt, so sagt es zumindest die Luther-Übersetzung, den Heiligen Geist den Tröster. Das ursprüngliche Bedeutung des Wortes ist der Herbeigerufene oder auch der Anwalt, der Helfer, der Beistand, Worte, die auch im Rechtsstreit angewandt wurden. Er steht ihnen zur Seite, er gibt ihnen Mut zum Durchhalten, er kämpft für sie. Auch wenn manchmal alles gegen die Gegenwart Gottes zu sprechen scheint, lernen sie Vertrauen. Jesu Weggang befreit seine Leute dazu, ihren eigenen Weg des Glaubens und Handelns gehen zu müssen. Der Geist Gottes geht mit uns und steht uns bei, wo wir nicht mehr weiter können. So weist Jesus zum Beispiel darauf hin, dass der da kommen wird, so ist, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, wenn sie vor Behörden oder Gericht gestellt werden, wie das zum Beispiel in einem Asylverfahren der Fall ist. Was sie dann sagen sollen, wenn es soweit ist, wird euch der Heilige Geist zeigen, was ihr sagen müsst. Er macht uns deutlich, dass wir zur Familie Gottes gehören. Er bezeugt in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind, schreibt Paulus. Er erinnert an die Worte Jesu. Jesus sagte, der wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Da ist es natürlich hilfreich, man hat das, was Jesus gesagt hat, auch mal gelesen. Dann können wir daran erinnert werden. Er erledigt für uns, was wir nicht können. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können, schreibt Paulus. Und er festigt uns. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Mein Paulus, Gottes Geist verändert uns, er stärkt uns, er ist da, selbst da, wo wir nicht mehr weiter können. Und das Großartige ist, er ist für alle. In der Vergangenheit war es so, wenn man das Alte Testament liest, da kam der Geist Gottes nur zu einigen Menschen. für eine begrenzte Zeit, für eine bestimmte Aufgabe. In Apostelgeschichte 2, Vers 17 wird aus dem Propheten Joel zitiert. Da heißt es: Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf manches Fleisch. Nein, da steht auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. Eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Auf alles Fleisch. Junge Menschen, alte Menschen, Männer und Frauen, Sklaven und Freie. Auf alle kommt Gottes Geist. Soziale Unterschiede werden aufgehoben. Alle bekommen ihn. Ausdrücklich werden auch Frauen genannt, die weissagen oder prophezeien, das ist im Griechischen dasselbe Wort. Es bezieht sich anders als der heutige Gebrauch, nicht in erster Linie auf die Voraussage zukünftiger Dinge, das gilt eher für die Gesichte und Träume, von denen hier die Rede ist, sondern auf das Übertragen der Worte Gottes in menschliche Situationen. Paulus schrieb einmal in seinem Brief an die christlichen Gemeinden in Korinth: Wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Der Text steht in Zusammenhang mit verschiedenen Gaben, die Gottes Geist seinen Leuten schenkt. Er hebt nicht die Unterschiedlichkeit von Menschen auf. Das ist ja das Tolle, dass wir so verschieden sein dürfen. Aber er stellt sie in ihrem Wert gleich. Der Geist Gottes ist keine Auszeichnung für eine Leistung. Man empfängt ihn durch den Glauben. Da haben Menschen, auch wenn sie Kaiser, König oder ein sogenanntes geistliches Oberhaupt sind, nichts zu bestimmen. Jesus sagte in Matthäus 20, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun, so soll es nicht sein unter euch. Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Jesus ist durch seinen Geist nicht mehr nur bei einigen seiner Jüngern, sondern er wohnt in allen. Deswegen darf es unter Christen kein Herabsehen auf den anderen geben, sondern immer eine Begegnung auf Augenhöhe. Der Geist Gottes ist wie Jesus, ist in seinem Wesen ihm vollkommen gleich. Er ist eine Person des dreieinigen Gottes, keine Flüssigkeit, von der man mehr oder weniger aufnehmen kann. Deshalb hat man auch nicht mehr oder weniger Heiligen Geist. Entweder er wohnt in einem Menschen oder nicht. Ja, es ist eine andere Frage, ob ich ihm Bereiche meines Lebens Zugang gebe, ob ich ihm erlaube, mich zu verändern. Aber das hat nicht mit mehr oder weniger des Geistes zu tun, sondern dem Raum, den ich dem Geist gebe. Dieser Geist, so sagt Jesus, öffnet Menschen die Augen. Und wenn er kommt, so hatte Jesus in Johannes 16 gesagt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Wörtlich heißt es hier, manche Übersetzungen sagen das auch so, er wird die Welt überführen. Das erinnert an einen Prozess. In einem Gerichtsprozess, da wird einer überführt oder eben auch nicht. Da wird die Schuldfrage geklärt. Die Schuld der Welt, so sagt Jesus, ist, dass nicht an ihn geglaubt wird. Er führt da keine Liste unterschiedlichster Möglichkeiten der Verfehlungen an, wie es manche Menschen gerne hätten. So eine Art Sündenliste. Das gibt es ja auch da, wo man dann für Sündenstrafen was abzubezahlen hat oder so. Das haben wir ja in diesem Reformationsjubiläumsjahr auch schon öfter gehört. Nein, er macht deutlich, es geht um ihn, um Christus, um die Beziehung zu ihm. Die Gerechtigkeit wird dadurch erwiesen, dass Jesus zum Vater geht. Gott hat ihn als nicht schuldig erklärt und ihm durch die Ergehung in die himmlische Herrlichkeit volle Gerechtigkeit geschehen lassen. Jesus ist gerecht. Das, was er getan hat, macht vor Gott gerecht. Und das Gericht, sagt Jesus, ist die bereits geschehene Entmachtung böser Mächte. Die existieren noch, die handeln auch noch, aber sie haben keine letzte Macht mehr. Sie sind durch Jesus bereits besiegt. Markus beginnt seine Schilderung des Lebens Jesu mit den Worten: Das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Jesus, sein Leben ist das, was Gottes Geist dieser Welt bringt. Er wurde an Pfingsten verkündet. Ihn braucht diese Welt. Auf ihn weist Gottes Geist hin, auch in einer Zeit, in der alles durcheinander zu gehen scheint, in der Menschen ihre Überzeugungen anderen aufzwingen wollen, in denen Glaube nicht Liebe, sondern Hass hervorbringt. Wir haben es heute Nacht und in den letzten Tagen wieder einmal mitbekommen. Der Anschlag in London heute Nacht oder gestern Abend. Das, wovon noch keiner richtig weiß, wer dahinter steht und ob da was war, die Terrorwarnung, die manchen die Freude bei Rock am Ring genommen hat, zumindest denen, die die ganze Zeit auf Rammstein warteten, die jetzt nicht mehr auftreten werden. Das ist inzwischen leider etwas, was wir Woche für Woche neu erfahren. Der Versuch, Menschen Angst zu machen, um sie in eine Richtung zu zwingen, die man für die einzig wahre hält. Angst wird geschürt, damit sich niemand mehr sicher fühlt. Menschen meinen, den Sieg ihrer religiösen Überzeugungen durch Gewaltanwendung herbeiführen zu können und wollen alles, was anders ist und denkt, vernichten. Sie sind bereits besiegt. Und die Umkehrung ist ja, dass gerade vor solchen Menschen Tausende, Hunderttausende fliehen und dann anfangen, anderes zu suchen. Gottes Geist öffnet die Augen. Gottes Geist, den alle, die Jesus vertrauen, haben. In seinem Zeugnis, das ich euch jetzt nicht vorgelesen habe, können wir nochmal in den Gemeindebrief reinnehmen, da muss ich nochmal drüber gehen, erzählt Ali davon, wie Freunde im Iran ihn angesprochen und eingeladen haben. Nach 29 Jahren meines Lebens habe ich nun verstanden, dass die Wahrheit im Leben ganz anders ist, als ich es in der Religion erlebt habe. Mit ihm 100.000 oder manche sagen sogar 1 Million weitere Gläubige in dem Land, aus dem er kommt. Die Christen im Iran sind die weltweit am schnellsten wachsende Kirche der Welt. Es gibt einen Buchtitel eines kürzlich erschienenen Buches, gibt es nur in Englisch, das heißt Too Many to Jail. Zu viele, um sie alle in den Knast zu schicken. Gottes Geist öffnet Menschen durch Menschen die Augen. Auch in Deutschland. Und das verändert auch uns. Wir erleben neu, dass Gottes Gnade allen Menschen gilt. Wir erleben, dass während rechte Kräfte gegen Ausländer und Flüchtlinge hetzen, Gottes Geist Ausländer und Flüchtlinge in unseren Gemeinden rettet. Manche erstmal das Leben rettet. Wir haben letzte Woche bei unserem Bundesrat, genauso wie beim parallel stattfindenden Evangelischen Kirchentag, der war länger, deswegen konnten auch die Baptisten, die dort waren, teilnehmen und haben das auch gemacht, gesammelt für 2 Hilfsorganisationen, die Menschen aus dem Mittelmeer retten. Dabei wurde auch Kontakt gesucht zu einem Mitglied der Baptistengemeinde Berlin-Schöneberg, in deren Räumen wir den Bundesrat hatten. Einer aus dieser Gemeinde ist für die Organisation Mediterranean Hope tätig und er erzählte, dass an diesem einen Tag bereits 1040 Menschen von dieser Organisation aus dem Mittelmeer gerettet wurden. An nur einem Tag. Jede Woche sind es über 9000, die man dort aufnimmt. Die fliehen, weil sie verstanden haben, so geht es mit meinem Leben nicht mehr weiter. Ich weiß, das ist dann auch der eine oder andere dazwischen, der es vielleicht nicht sein sollte, aber die große Masse sind Menschen, die sich auf die Suche machen. Welche großartige Möglichkeit, Menschen durch den Geist Gottes die Liebe Gottes weiterzugeben. Wir lernen Gottes Gnade gegenüber
allen Menschen zu leben, die Liebe Gottes zu jedem einzelnen Menschen zu verkündigen und zu leben und alles zu tun, seine Schöpfung zu erhalten. Da, wo andere wieder Mauern bauen möchten und ihnen die Zerstörung von Gottes Schöpfung egal ist, setzt der Geist Gottes uns frei, anders zu sein, anders zu leben. Da geht es uns wie den frühen Christen. Der Geist, der uns prägen sollte, ist anders als das, was um uns herum geschieht. Unsere Welt braucht mehr Geist Gottes. Den, so sagt er Jesus einmal, kann die Welt nämlich gar nicht sehen. Aber Paulus sagte, ihr seid der Brief Christi. Die Welt kann die Wahrheit über sich, der Welt kann die Wahrheit über sich offenbart werden an uns, an dir und mir. Wir sollen das Kontrastprogramm sein, der Spiegel, den Gott dieser Welt vorhält. Und das bewirkt sein Geist. Jesus sagte, wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen. Der Geist Gottes verherrlicht Jesus. Nicht Überzeugungen, nicht eine Kultur, nicht eine Konfession. Das kann und will er durch dich tun. Denn, so stellt Jesus ja fest, der Fürst dieser Welt ist verurteilt. Das Böse, der Hass, die Rechthaberei braucht uns nicht mehr zu bestimmen. Durch den Geist, den Christus uns schenkt, haben wir die Kraft, anders zu sein. Wir sind hier, so klein wir sind. So klein sind wir eigentlich gar nicht, wenn ich mir andere Baptistengemeinden in der näheren Umgebung angucke, aber trotzdem sind wir eigentlich klein. Wenn ich letzte Woche mit Heike in Berlin-Schöneberg war, einer Gemeinde mit 800 Mitgliedern, dann sind wir mit unseren 56 Mitgliedern klein. Nichtsdestotrotz sind wir eine bunte Gemeinde. Hier kommen Menschen zusammen, die sehr unterschiedlich leben und denken. Menschen, von denen manche auf den ersten Blick menschlich überhaupt nichts miteinander verbindet. Und die trotzdem zusammenbleiben, weil Christus durch den Geist Gottes in ihr Leben eingetreten ist und sie miteinander verbindet. Das Geheimnis christlicher Gemeinde ist eben nicht, dass da lauter Menschen mit gleichem Denken und gleichen Interessen sind. Das wäre ja gar nicht mehr spannend. Das Geheimnis ist die Unterschiedlichkeit, die trotzdem durch den einen Geist zusammengefügt ist. Gleich ist, dass Menschen dort sind, die von Jesus und seiner Liebe berührt sind, die sich durch Gottes Geist ändern lassen, dessen Frucht, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Selbstdisziplin ist. So schreibt Paulus das jedenfalls im 5. Kapitel des Galaterbriefes. Wer Gottes Geist an sich heranlässt, wird erleben, dass diese Frucht zu wachsen beginnt. Der kann nicht mehr mithassen. Wo Gemeinde in völlig anderer Weise miteinander lebt, wo die Liebe untereinander das wesentliche Element ist, wo man aufeinander liebevoll Acht gibt und einander in Wertschätzung begegnet, wo man sich mit den Fröhlichen freut, die gerade ihre Aufenthaltsgenehmigung bekommen haben, und mit den Weinenden trauert, wo etwas ganz anderes geschehen ist, wo Menschen sich gleichermaßen von Gott abhängig wissen und das als ihr größtes Glück betrachten, da zeigt sich, Jesus ist der Sieger. Da wird der Glaube zum Sieg, der die Welt mit ihren ganzen lebensfeindlichen Mächten überwindet. Wer sich Gott und seinem Geist öffnet, gewinnt einen anderen Blick auf sein Leben. Der versteht, Sünde, Zielverfehlung, die ist durch Jesus besiegt. Er hat den Weg zu Gott frei gemacht. Wir verfehlen das Ziel des Lebens, wenn wir die Beziehung zu unserem Schöpfer nicht haben, ihm nicht vertrauen. Jesus ist gekommen, damit wir diese Beziehung finden können. Wenn wir als begnadigte Menschen miteinander leben und aufeinander zugehen, einander achten und wertschätzen, spiegeln wir etwas wider von dem Wesen Gottes. Wenn wir uns in aller Unterschiedlichkeit annehmen und miteinander barmherzig sind, dann leben wir Gottes Gedanken. Wenn wir einander nicht verurteilen, sondern vergeben, setzen wir ein Zeichen von Gottes Liebe, die wir selber erfahren haben, weil wir Vergebung empfangen haben. Wenn Gottes Geist in uns ist, dann wird er an uns wirken. Da können Meinungen nicht mehr fest zementiert sein, sondern müssen sich in Frage stellen lassen. Da wird man im Gespräch miteinander, im gemeinsamen Hauskreis oder im Hören auf Gott im Gottesdienst, beim Lesen der Bibel erleben, dass vermeintlich Klares auch einmal ganz anders gedacht werden kann. Ich finde es unheimlich spannend zu versuchen, einen Bibeltext zu lesen und mal alles, was an festgefahrenen Denkweisen im Kopf ist, beiseite zu schieben und neu zu denken, was steht denn da eigentlich wirklich? Gottes Geist kann uns verändern. Der ist nämlich lebendig und macht lebendig. Der wird uns immer neue Facetten Jesu kennenlernen lassen. Und er wird uns helfen, unser Leben und unsere Gemeinde immer wieder neu zu denken, ein Update zu erlauben. Wo Gottes Geist wirkt und wir sagen, ja, du darfst das, da können wir nicht stehen bleiben, sondern wir müssen weitergehen. Und wenn das so ist, wenn wir uns selber immer wieder von Gott und seinem Wort packen lassen, dann können wir anderen nicht begegnen als jemand, der alles besser weiß. Lasst uns Gottes Geist rufen. Er, der Fürsprecher, der Helfer, der Tröster, der Anwalt, der unter uns Raum gewinnen will. Er ist der Lebensatem Gottes, der ewiges Leben versprüht und unter uns wirken will, der durch uns und mit uns der Welt ihre Sünde aufzeigen will und Gottes Gerechtigkeit aufleuchten lassen will. Deswegen dürfen wir bitten, komm und wirke unter uns und gebrauche uns, Geist Gottes. Wir werden miteinander nun auf Gebetsworte hören, die jeder für sich verinnerlichen kann, in denen der Geist Gottes angerufen wird, Dinge in unserem Leben zu tun. Lass uns einen Moment stille sein.